Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Im Mittelpunkt stehen diesmal die beiden letzten Kapitel aus dem zweiten Buch Mose. Die Stiftshütte ist inzwischen fertiggestellt. Viele Israeliten haben daran mitgearbeitet und ihr ganzes Wissen und Können und auch ihre Liebe hinein investiert. Freiwillig haben sie es getan. Darauf hat Gott großen Wert gelegt. Freiwillig haben die Israeliten auch Silber und Gold und andere Materialien gespendet, um den Bau der Stiftshütte zu ermöglichen. Schätzungen gehen davon aus, dass heute wohl einige Millionen Euro bereitgestellt werden müssten, um die Stiftshütte wieder genau so zu errichten und auszustatten, wie es zur Zeit Moses geschah. Gott hatte versprochen, die Stiftshütte zu einem Zelt der Begegnung zu machen. Nicht zu einem Festzelt, in dem Menschen sich begegnen, sondern zu einem Zelt, in dem Menschen ihrem Gott begegnen. Damit es dazu kommen kann, müssen beide Parteien die Stiftshütte als gemeinsamen Ort der Begegnung akzeptieren. Darum geht es unter anderem in dieser Sendung. Erinnern Sie sich noch daran, wie Mose von Gott auf den Berg Sinai gerufen wurde, um dort die genauen Einzelheiten zum Bau der Stiftshütte in Empfang zu nehmen? Die Maße wurden ihm ebenso mitgeteilt wie die Art des Materials und auf welche Weise es verarbeitet werden sollte. Auch die Beschaffenheit der Kultgegenstände, die anzufertigen waren, also etwa der Bundeslade und des Brandopferaltars, wurde genau beschrieben. Die Kapitel 25 bis 31 waren wirklich angefüllt mit den Wünschen und Anweisungen Gottes. Und dann, nur wenige Kapitel später, berichtet das zweite Buch Mose über die Umsetzung dieser Pläne. Ab Kapitel 35 wird Punkt für Punkt dokumentiert, wie der Bau der Stiftshütte vollendet und die Ausstattungsgegenstände angefertigt werden. Das wirkt auf uns beim Lesen des Bibeltextes ziemlich langatmig. Doch offensichtlich soll dadurch deutlich werden, dass Mose und die Israeliten Gottes Wünsche wirklich ernst nehmen. Ein Blick in Kapitel 39 genügt, um festzustellen, dass etwa zwei Drittel des Textes der Priesterkleidung gewidmet sind. Die Priesterkleidung ist nicht nur überaus kunstvoll gefertigt und deshalb schön anzusehen, sondern einige der Kleidungsstücke haben auch eine besondere Bedeutung. Ich lese nun aus Kapitel 39 die Verse 1 und 2. Und aus dem blauen und roten Purpur und dem Scharlach machten sie Amtskleider zum Dienst im Heiligtum, und sie machten die heiligen Kleider für Aaron, wie der Herr es Mose geboten hatte. Und sie machten den Priesterschurz aus Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand. Aaron wird hier erwähnt. Er ist Moses Bruder und soll der erste Hohepriester der Israeliten werden. Seine besondere Stellung soll durch die besondere Kleidung zum Ausdruck gebracht werden. Von heiligen Kleidern ist hier die Rede, was jedoch nicht bedeutet, dass diesen Kleidern irgendeine besondere Kraft innewohnt, die auf denjenigen, der sie trägt, übertragen wird. Heilig heißt hier einfach nur für Gott ausgesondert. Deshalb ist davon auszugehen, dass Aaron die Priesterkleidung nur dann trägt, wenn er seinen Dienst versieht. Außerhalb seiner Dienstzeiten wird man ihn sicher in ganz normaler Kleidung antreffen. Weiter ab Vers 3. Über die Leute, die mit der Anfertigung der Priesterkleidung beschäftigt waren, wird berichtet: Und sie schlugen Goldplatten und schnitten sie zu Fäden, dass man sie in Kunstwirkerarbeit unter den blauen und roten Purpur, den Scharlach und die feine Leinwand einweben konnte. Schulterteile machten sie, die an den Schurz angefügt wurden, und an seinen beiden Enden wurde er zusammengebunden. Und seine Binde war von derselben Arbeit, aus einem Stück mit ihm, aus Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand, wie der Herr es Mose geboten hatte. Mit der Binde, die hier zuletzt genannt wurde, ist eine Art Gürtel gemeint. Für diesen Gürtel wurden hauchdünne Goldplatten in feine Streifen geschnitten, so dass man sie wie Fäden weiterverarbeiten konnte. Diese glänzenden Goldfäden wurden dann mit roten, blauen und violetten Fäden und dem Leinen verwebt. Dieser Gürtel, beziehungsweise die Binde, wie sie hier genannt wird, muss ein wirkliches Schmuckstück gewesen sein. Insgesamt sind es übrigens 8 Kleidungsstücke, die einen Hohenpriester nach außen hin erkennbar machen. 4 davon ähneln allerdings jenen Kleidungsstücken, die auch die gewöhnlichen Priester tragen. Interessant ist die Tatsache, dass der Hohepriester am großen Versöhnungstag, wenn er das Allerheiligste der Stiftshütte betreten darf und den Gnadenthron auf der Bundeslade mit Blut besprengt, dass er dann nur ein schlichtes Leinengewand wie die anderen Priester trägt. Man könnte sagen, dass er ohne jeglichen Schmuck vor Gott treten soll, aber er muss in jeder Hinsicht rein sein. Das wird durch sein helles Leinengewand symbolisiert. In Jesaja 52 ist in einem anderen Zusammenhang von Menschen die Rede, die mit den Gerätschaften des Tempels in Berührung kommen. Sie werden ermahnt, sich von allem Unreinen zu distanzieren. Weicht, weicht, zieht aus von dort und rührt nichts Unreines an. Geht weg aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Das galt im übertragenen Sinn sicher auch schon für die Priester, die in der Stiftshütte dienten. Und es gilt auch für Menschen in der Gegenwart, die bildlich gesprochen des Herrn Geräte tragen. Sie können sich sicher denken, wen ich damit meine. Menschen, die in besonderer Weise für Gott tätig sind, die einen wesentlichen Teil ihrer Zeit damit verbringen, das Evangelium zu verkündigen oder anderen Christen dabei helfen, auf dem Weg des Glaubens zu bleiben. Ich rede von Pastoren, Pfarrern und anderen Gemeindeleitern, von Lehrern, aber auch von Ehrenamtlichen in der Gemeindearbeit. Sie alle sollten rein sein, weil sie ihre Arbeit als Arbeit für Gott verstehen. Wenn sie unaufrichtig sind, ihre Mitmenschen nicht lieben oder in bestimmte Sünden verstrickt sind, macht sie das im Grunde untauglich für ihren Dienst, denn sie geben Gott damit keine Ehre. Wenn Aaron im vollen Ornat des hohen Priesters vor die Menschen trat, dann war er für sie eine Respektsperson, denn er sollte vor Gott hintreten und für das Volk Israel einstehen. Gott gegenüber, am großen Versöhnungstag, brauchte der hohe Priester dieses Zeichen besonderer Würde jedoch nicht. Im Neuen Testament wird Jesus Christus mehrmals als hoher Priester bezeichnet. Als er auf diese Erde kam, legte er gewissermaßen auch sein hohepriesterliches Gewand ab. Er wurde Mensch, er wurde ein Baby. Aber sein göttliches Wesen legte er nicht ab. Er wusste, dass er der Sohn Gottes war und starb für die Sünden der Menschen am Kreuz. Wenn wir sagen, dass der Sohn Gottes am Kreuz gestorben ist, dann ist das im rein körperlichen Sinn gewiss richtig. Jesus starb und man legte seinen Leichnam in ein Grab. Aber war Jesus auch im geistlichen Sinne tot? Nun, als Jesus am Kreuz dem Tod entgegenblickte, rief er laut: mein Gott, warum hast du mich verlassen?" In diesem Augenblick hat er wohl die ganze Gottverlassenheit gespürt, die eigentlich nur ein Sünder empfinden kann, wenn ihm bewusst wird, wie weit er sich von Gott entfernt hat. Moment mal, werden Sie jetzt vielleicht einwenden, Jesus war doch überhaupt kein Sünder. Das ist einerseits richtig, andererseits aber auch falsch. Im 2. Korintherbrief bringt es Paulus genau auf den Punkt, indem er sagt: Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das heißt, aus sich heraus war Jesus kein Sünder. Aber Gott hat ihn für uns zur Sünde gemacht. Und damit zurück zur Ausgangsfrage. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, war er da auch im geistlichen Sinne tot, also von Gott getrennt? Was ich eben dargelegt habe, deutet auf ein Ja hin. Da ist einerseits sein entsetzlicher Schrei: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und außerdem die Feststellung, dass er von Gott zur Sünde gemacht wurde. Andererseits heißt es aber ebenfalls im 2. Korintherbrief: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Das heißt doch, selbst in dem Augenblick, als Jesus die Gottverlassenheit zu spüren bekam, war Gott in ihm, war sein himmlischer Vater mit ihm verbunden. Das Geheimnis, das den Tod Jesu umgibt, wird wohl immer ein Geheimnis bleiben. Jesus starb wie ein Sünder, weil er von Gott zur Sünde gemacht wurde. Doch gleichzeitig war Gott in Christus, wie der Apostel Paulus es ausdrückt. Zurück zu der Kleidung des hohen Priesters, die im 2. Mosebuch Kapitel 39 genau beschrieben wird. In den Versen 6 und 7 wird ein besonders interessantes Detail genannt. Da heißt es: Und sie, die Kunsthandwerker, fassten zwei Onyxsteine ringsherum mit Gold ein und gruben darauf ein, nach der Weise der Siegelstecher, die Namen der Söhne Israels. Und er heftete sie auf die Schulterteile des Schurzes, dass es Steine seien zum gnädigen Gedenken an die Israeliten vor dem Herrn, wie der Herr es Mose geboten hatte. Die Namen der Söhne Israels und damit zugleich auch die Namen der Stämme Israels wurden also in die Steine eingraviert. Das bedeutet, wenn der hohe Priester in Gottes Gegenwart kam, trug er dabei gewissermaßen das Volk Israel auf seinen Schultern. Als in Kapitel 28 davon schon einmal die Rede war, habe ich daran erinnert, dass Jesus Christus, der hohe Priester des Neuen Testaments, zwar keine Onyxsteine mit eingravierten Namen auf den Schultern trägt. Aber im Gleichnis vom verlorenen Schaf erzählt er, welche Aufgabe er als guter Hirte wahrnimmt. Er geht dem verlorenen Schaf nach, bis er es findet, legt es dann auf seine Schultern und bringt es wieder heim. Wenn Sie mich fragen, was mir lieber wäre, dass mein Name in einen Stein eingraviert und auf der Schulter eines hohen Priesters vor Gott gebracht wird, oder dass ich auf Jesu Schultern heimgetragen werde, ich wüsste, was ich darauf antworten würde. Zurück zu der Priesterkleidung, die im 2. Buch Mose beschrieben wird. Zwei Onyxsteine mit den Namen der 12 Stämme Israels ruhen also auf den Schultern des hohen Priesters. Beinahe hätte ich gesagt, diese Steine lasten auf seinen Schultern. Denn tatsächlich symbolisieren die beiden Steine auch die Last, die mit dem Amt des hohen Priesters verbunden ist. Er trägt Verantwortung für das Volk Israel. Er repräsentiert die Menschen, wenn er sich vor Gott für sie einsetzt. Aber die Israeliten sollen dem hohen Priester nicht nur auf den Schultern lasten, sondern sie sollen ihm auch am Herzen liegen. Genau das scheint mir die Botschaft der 12 verschiedenen Schmucksteine zu sein, die der hohe Priester vorn auf seiner Brusttasche gewissermaßen über seinem Herzen trägt. Die Brusttasche kann man sich ungefähr wie eine Weste oder wie ein quadratisches Brustschild vorstellen. Darauf sind diese 12 Steine angebracht, und auf jedem Stein ist der Name eines der Stämme Israels eingraviert. Dass es sich um Schmucksteine handelt, ist für mich ein Hinweis darauf, dass die 12 Stämme Israels für den hohen Priester nicht nur Last und Verantwortung bedeuten, sondern dass er sich auch an ihnen erfreuen soll. Wenn wir heute über Jesus Christus sprechen und darüber, dass er für die Sünden der Menschen sterben musste, dann vergessen wir oft, dass Gott trotz allem auch Freude an seiner Schöpfung hat. Wie wäre sonst etwa die Aussage aus dem Johannesevangelium zu verstehen? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Klar, in diesem Satz geht es um die Erlösung, die Jesus Christus allen Menschen anbietet. Aber als Motivation dafür wird Gottes große Liebe zu der Welt genannt. Am Obergewand, das der hohe Priester unter dem Priesterschurz trug, waren goldene Schellen und Darstellungen von Granatäpfeln angebracht. In unserem Bibeltext im 2. Mosebuch Kapitel 39 heißt es dazu ab Vers 24: Und sie machten an seinen Saum Granatäpfel aus blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand und machten Schellen aus feinem Golde. Die taten sie zwischen die Granatäpfel ringsherum am Saum des Obergewandes, je einen Granatapfel und eine Schelle ringsherum am Saum für den Dienst, wie der Herr es Mose geboten hatte. Die Schellen waren dazu bestimmt, das Kommen des Hohenpriesters gewissermaßen anzukündigen. Ich könnte mir vorstellen, wenn die einzelnen Bereiche der Stiftshütte nicht durch Vorhänge, sondern durch Türen miteinander verbunden gewesen wären, dann hätte das Gewand des Hohenpriesters keine Schellen gehabt, sondern der Hohepriester hätte einfach angeklopft, bevor er die Stiftshütte betritt. Die Schellen signalisierten aber auch dem Volk draußen, unser Hohepriester betet zu Gott und er setzt sich für uns ein. Die Granatäpfel am Obergewand wiederum standen für den Glauben, der reichlich Frucht hervorbringt. Als ich noch ziemlich frisch im Pastorendienst war, gab es einen Mann in meiner Gemeinde, der mich immer sehr ermutigt hat. Auch dann, wenn mal eine Predigt von mir alles andere als eine Meisterleistung war. Da er sich gut in der Bibel auskannte, konnte er auch mit einer mittelmäßigen Predigt etwas anfangen, denn offenbar ergänzte er in seinem Kopf alles, was ich unerwähnt ließ, und freute sich über das, was ich zu seinem Wissen noch hinzufügen konnte. Mehr als einmal kam er nach dem Gottesdienst zu mir und sagte, es hat wieder mal gebimmelt. Damit meinte er nicht die Kirchenglocken, sondern seine Bemerkung war eine Anspielung auf diese Schellen am Obergewand des Hohenpriesters. Er wollte mir damit sagen, auch wenn deine Predigt nicht perfekt war, Gott war in diesem Gottesdienst anwesend und er hat durch dich gesprochen. Dieser Mann hat mich in meinen Anfangsjahren als Pastor sehr ermutigt, ohne mir jemals Honig um den Bart zu schmieren. Ein Erlebnis in einer kleinen Landgemeinde hat einmal einen ähnlichen Effekt auf mich gehabt, denn es fühlte sich jemand von einer Predigt angesprochen und äußerte mir gegenüber ein Lob, das jedoch nicht mir galt. Ich habe Ihnen von diesem Erlebnis schon einmal erzählt. Damals kam ein junger Mann nach dem Gottesdienst zu mir mit Tränen in den Augen und einem dicken Kloß im Hals, so dass er kaum etwas hervorbrachte. Doch was er dann sagte, hat mich tief berührt. Sinngemäß sagte er, ich wusste gar nicht, dass wir mit Jesus einen so wunderbaren Herrn haben. Auch dieser junge Mann hatte, bildlich gesprochen, die Schellen am Gewand des Hohenpriesters gehört. Sie zeugen davon, dass sich Gott und Mensch begegnen. Zur Kleidung des Hohenpriesters im weiteren Sinn gehörte auch ein Stirnblatt, also ein kleines Schild aus Gold, das mit einer Schnur an der Stirn befestigt wurde. Darauf stand zu lesen, Heilig dem Herrn. Dieses Stirnblatt beschreibt, was diesen Mann zum Hohenpriester des Volkes macht, nämlich, dass er sein ganzes Leben vorbehaltlos Gott unterstellt. Sie erinnern sich, den Begriff heilig kann man umschreiben mit ausgesondert für Gott. Manchmal habe ich mir schon gedacht, solch ein Schild müssten die Pfarrer, Pastoren und Prediger heute auch auf der Stirn tragen. Heilig dem Herrn oder ausgesondert für Gott. Denn allzu oft sollen sie in ihren Gemeinden alle möglichen Aufgaben übernehmen. Von ihnen wird erwartet, dass sie gesellschaftliche Kontakte pflegen, sie sollen gute Kumpel sein, Kindermädchen spielen, mutlos gewordene Menschen ermutigen und nebenbei auch noch ein bisschen predigen. Manch einer kriegt das einigermaßen hin, andere jedoch brennen mit der Zeit aus und sind dann ihren Aufgaben überhaupt nicht mehr gewachsen. Abgesehen davon leidet nicht nur der Pastor oder Prediger darunter, sondern die ganze Sache schadet auch der Gemeinde. Eine Gemeinde muss mit der Zeit ein gewisses Maß an Reife bekommen. Wenn die Mitglieder einer Gemeinde ihrem Leiter jedoch alles Mögliche abverlangen, dann gleichen sie kleinen Kindern, die einmal dies, einmal das und am besten alles auf einmal wollen. Ich frage mich, wie der arme Mann oder auch die arme Frau am Sonntag im Gottesdienst eine brauchbare Predigt zustande bringen soll, wenn ihm oder ihr die Woche über die Zeit zur Vorbereitung fehlt. Das Predigen, also Gottes Wort zu verkündigen und auszulegen, ist und bleibt meines Erachtens die Königsdisziplin für den Leiter oder die Leiterin einer Gemeinde. Denn er oder sie ist in gewisser Weise, wie der Hohepriester damals in der Stiftshütte, ausgesondert für Gott. Ein Ältester aus meiner Gemeinde, den ich einmal an einem Samstagnachmittag besucht habe, hat mir auf den Kopf zugesagt, ich freue mich, dass du dir Zeit für mich nimmst, aber wäre es nicht besser, wenn du dich heute mit der Predigt beschäftigst, die du morgen im Gottesdienst halten sollst? Wenn du dir für die Vorbereitung genügend Zeit nehmen kannst, kommt das sowohl mir als auch den anderen Leuten zugute. Ich weiß, wovon ich rede. Das Leben in der Geschäftswelt ist ziemlich hart geworden. Da bin ich froh, am Sonntag eine Botschaft hören zu können, die mir Mut macht. Also geh nach Hause und bereite dich auf eine Predigt vor. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Worte reagiert hätte, wenn sie aus dem Mund eines fremden Menschen gekommen wären. Doch diesen Mann kannte ich schon viele Jahre und wusste, dass er es gut mit mir meint. Also war ich gehorsam und bin nach einem kurzen freundlichen Gespräch nach Hause gegangen und habe mich wieder an meinen Schreibtisch gesetzt. Zurück zum zweiten Buch Mose, Kapitel 39. Die Stiftshütte ist inzwischen fertiggestellt und auch die Ausstattungsgegenstände und die Kleidung der Priester wurden angefertigt. In Vers 32 heißt es nun, also wurde vollendet das ganze Werk der Wohnung der Stiftshütte. Und die Israeliten taten alles, was der Herr dem Mose geboten hatte. Und dann wird noch einmal in Kurzform aufgezählt, was alles dazugehört, bis schließlich in Vers 43 das Resümee gezogen wird. Und Mose sah dies ganze Werk an, und siehe, sie hatten es gemacht, wie der Herr geboten hatte. Und er segnete sie. Und damit erreichen wir Kapitel 40, das Schlusskapitel des zweiten Mosebuches. Darin wird berichtet, wie die Stiftshütte nun, nachdem alles vollständig ist, aufgerichtet und feierlich eingeweiht wird. Die Beschreibung der einzelnen Ausstattungsgegenstände und wie sie in Gebrauch genommen werden, ähnelt dem, was wir bereits darüber gehört haben. Deshalb erlaube ich mir kurzerhand zu Vers 34 zu springen. Dort wird erzählt, was geschieht, nachdem an der Stiftshütte auch der Opferdienst aufgenommen wurde. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Und immer, wenn die Wolke sich erhob von der Wohnung, brachen die Israeliten auf, solange ihre Wanderung währte. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so zogen sie nicht weiter bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tage über der Wohnung, und bei Nacht ward sie voll Feuers vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange die Wanderung währte. Im Römerbrief, also im Neuen Testament, gibt es eine interessante Stelle, an der der Apostel Paulus aufzählt, was die Israeliten von anderen Völkern unterscheidet. Ein Punkt in dieser Aufzählung lautet, dass ihnen die Herrlichkeit gehört. Eine etwas seltsame Ausdrucksweise, wenn ihre eigene Herrlichkeit gemeint wäre. Es ist aber Gottes Herrlichkeit gemeint, die nach dem Bau der Stiftshütte in Gestalt einer Wolkensäule unter den Israeliten wohnte. Leute, die sich von außen dem Lager der Israeliten näherten, wussten sofort Bescheid. Das müssen die Israeliten sein, denn mitten unter ihnen wohnt ihr Gott. In Gestalt einer Wolkensäule wird er sie durch die lebensfeindliche Wüste führen. Und wenn es besser ist, nicht weiterzuziehen, wird ihnen die Wolkensäule auch das anzeigen. Im Volk wird es keine Diskussionen darüber geben müssen, ob man weiterziehen soll oder nicht. Und selbst Mose braucht keine Entscheidungen darüber zu treffen, wohin die Reise geht und wo die Israeliten Zwischenstation machen werden. Gott entscheidet und tut seinen Willen kund durch die Wolkensäule. In der christlichen Gemeinde sprechen wir manchmal davon, dass Jesus Christus das Haupt der Gemeinde sei. Doch ist er das wirklich? In allen Belangen? Folgen wir ihm, wie damals die Israeliten der Wolkensäule folgten? Oder holen wir uns etwa einen Menschen nur deshalb in den Gemeindevorstand, weil er ein erfolgreicher Geschäftsmann ist? Bieten wir bei manchen Veranstaltungen immer mehr Unterhaltung an, weil Gott es so will? Oder weil wir Angst vor leeren Stuhlreihen haben? Wer hat das Sagen in unseren Gemeinden? Richtig ist, dass wir tüchtige Mitarbeiter brauchen, hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter, die mit Freude und Begeisterung ihre Arbeit tun. Aber damit die Gemeinde als Ganzes nicht vom Kurs abkommt, brauchen wir im übertragenen Sinne eine Wolkensäule, die vor uns hergeht, die aber auch im richtigen Moment ein Stoppsignal setzt. Mose, der Anführer der Israeliten, hat sich genauso nach dieser Wolkensäule gerichtet wie das restliche Volk. Was ich damit sagen möchte, wir brauchen tüchtige Mitarbeiter für unsere Gemeinden. Das Wichtigste aber ist nicht ihr eigenes Können, sondern dass sie, wie auch der Rest der Gemeinde, auf Gott hören und ihm nachfolgen. Mit dieser Folge aus der Reihe Durch die Bibel haben wir den Schluss des 2. Mosebuches erreicht. Falls Sie schon längere Zeit diese Sendereihe verfolgen, dann wissen Sie vielleicht, dass jetzt nach dem 2. Buch Mose nicht gleich das 3. Buch Mose folgt, sondern als nächstes kommt das 2. biblische Buch im Neuen Testament an die Reihe, also das Markus-Evangelium. Erst danach kehren wir wieder zum Alten Testament zurück, um mit dem 3. Buch Mose zu beginnen. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung und lade Sie herzlich dazu ein, auch dann wieder mit dabei zu sein. Bis dann, Gottes Segen mit Ihnen.